Ich möchte auch natürlich aus Matthäus 6 vorlesen. Matthäus 6, ab Vers 5. Betet nicht wie die Heuchler. Sie beten gern in den Synagogen, an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihre Lohn schon selber ausbezahlt. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Lade nicht endlose Gebete hinunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten: Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, und befreie uns von dem Bösen. Denn dir gehört Herrschaft, Macht, Ehre für alle Zeit. Denn euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch euer Schuld nicht vergeben. Wir sehen in diesem Vater unser zumindest die unterschiedlichen Berichten aus Matthäus wie auch Lukas unterschiedliche Schwerpunkte. Faszinierend finde ich, dass auf der einen Seite Lukas sagt, hämmer so lange an der Tür, bis Gott endlich antwortet. Und Matthäus sagt, nicht herunterleiern, nicht gedankenlos etwas nur sagen, um irgendwie einen Gott da oben zu beeindrucken. Ich glaube, sehr stark geht es darum, auch unsere Motive, warum wir beten. Vater unser im Himmel. Jesus kommt sofort auf den Punkt. Vater. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern in seiner Muttersprache, also Aramäisch. Genau wie bei mir, denn das wäre Englisch. Und deshalb sagt er am Anfang, aber. Für mich auf Englisch wäre das dann Daddy. Auf Deutsch Papa. Nicht Vater. Vater ist irgendwie nicht ganz so richtig übersetzt. Klingt höflich. Klingt nett. Aber wenn wir zu Gott kommen hier, eigentlich sagen wir Papi. Ja? Nicht Gebieter des Himmels und Erde, nicht Schöpfer von des Universums, nicht Richter, der die Toten und Lebendigen richten wird. Zwar ja, aber jetzt in diesem Moment ist er für uns Papi. Aber. Jesus geht direkt auf diese Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das gesamte Alte Testament dürften die Juden nicht zum Vater und nicht zum Gott Vater sagen. In dem gesamten Alten Testament, sie dürften seinen Namen noch niemals aussprechen. Jahwe. Jedes Mal, wo sie diesen Namen schreiben müssten, weil sie ein Schrift abgeschrieben haben, haben sie danach die Hände waschen dürfen. Aus Zeichen von Ehrerbietung. Und jetzt kommt Jesus hier an und sagt, dieser Gott, vor dem ihr so viel Furcht und Angst habt, da sollt ihr nun sagen, Papi? Das ist so radikal anders, dass wir heute das kaum begreifen, was es bedeutet. Ich habe das Vorrecht gehabt, mehrere Leute über die letzten Jahre zu begleiten, die neu zum Glauben gekommen sind. Und das ist eine Freude zu sehen, wie sie ihrem Vater im Himmel ansprechen. Für eine Person, den ich habe, der sagt immer, mein lieber Chef oben im Himmel. Der andere sagt tatsächlich, Papi. Und er fängt fast an zu weinen, weil er so eine innige Beziehung zu seinem Vater im Himmel hat. Ich finde es so schön, dass sie so natürlich mit ihrem Vater im Himmel umgehen können. Denn das ist das, was hier Jesus uns vermittelt. Eine ganz normale Vertrautheit. Eine Vertrautheit zwischen Gott und uns, wo wir zu ihm kommen können. Meine Söhne sind schon ein bisschen älter geworden, 19 und 16. Aber die haben immer noch diese Unverschämtheit, manchmal Dinge zu fragen. Papa, kann ich? Kannst du mir geben? Und ich schaue sie an und sage, was? Habe ich irgendeinen Baum da draußen, an dem Geld so wächst? Aber die haben diese Unverschämtheit, darum zu bitten. Und ich finde das eigentlich nett. Ich muss immer wieder mal Nein sagen, weil mein Bankkonto dann Nein sagt. Aber diese Freiheit. Und das Gute ist, wir dürfen auch zu Gott kommen. Und wir dürfen manchmal auch unverschämt Dinge um Gott bitten. Und das Tolle ist, sein Bankkonto ist nicht begrenzt wie bei mir. Er möchte geben und er möchte gute Dinge geben. Jesus fängt hiermit an. Vater, aber, lieber Papi, wie ist deine Gottesbeziehung geprägt? Ist das wirklich diese Kraft, wonach du dich ausstreckst? So diese Kraft des Heiligen Geistes? Ist es vielleicht eher diese erlösende, befreite, vergebende, was Jesus uns gegeben hat? Oder ist es doch ein Teil auch von dem Geborgene, von diesem Verborgensein und Geborgensein in Gottes Nähe zu sein, dass er uns hält in seine Händen, trotz allem? Wenn wir jetzt hier das Vaterunser beten, fängt es tatsächlich an mit dieser ganz, ganz innige Beziehung. Nun, der Heilige Geist, laut Galater 4, bewirkt, dass wir überhaupt aber, lieber Vater, sagen können. Aber diese Beziehung ist so kostbar. Ermöglicht durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber dennoch geht es um Gottes Vaterherz. Wie Gottes Vaterherz für uns schlägt. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Dein Name werde geheiligt. Was ist für uns wichtig im Leben? Geht es darum, dass unser Name bekannt gemacht wird? Oder geht es darum, dass der Name Jesus, unser Vater im Himmel, sein Name wird bekannt gemacht. Welche Würde, welche Ehrfurcht habe ich überhaupt vor Gott und seinen Namen? Habe ich schon einmal im Alten wie auch im Neuen Testament durchgeschaut, welche Namen Gott sich selbst gegeben hat? Ein Gott, der schützt, ein Gott, der versorgt. Ein starker Held, ein Gott, der Ratgeber ist. Viele, viele andere Namen hat Gott sich selbst im Alten Testament gegeben. Haben wir gemerkt, welche Kraft in dem Namen Jesus wirklich ist? Dass Dämonen weichen, dass Menschen gesund werden. Haben wir begriffen, was es für eine Bedeutung hat? Wir leben in einer Gesellschaft heute, in der Namen nicht ganz so viel Bedeutung haben. So, wenn ich meinen Sohn Kevin nenne, dann sage ich nicht damit, oh, du lieblicher Sohn. Ja, Kevin bedeutet lieblich eigentlich. Wenn jemand mich ruft, Jason, sagt nicht jemand damit, eigentlich heißt es Heiler. Wusste man auch nicht, nicht wahr? Aber wenn man seinen eigenen Namen hat, dann hat man das nachgeforscht ein bisschen. Ja, dann sagt man nicht, oh, du Heiler, komm mal herüber. Man sagt Jason, genau wie ich Hund oder Katze oder Stuhl sage. Das hat wenig Bedeutung. Aber damals und biblisch gesehen hat es doch sehr, sehr viel Bedeutung. Der Name Jesus, in dem wir Rettung gefunden haben. Der Name Gottes, in dem Kraft ist, der da war, der da ist und der da sein wird. Haben wir entdeckt, beten wir, geheiligt werde dein Name. Jesus, ich möchte erleben, dass dein Name wirklich in dieser Welt einen ganz neuen Stellenwert bekommt. Ich möchte erleben, dass dein Name in mein Leben und in mein Umfeld ganz neu entdeckt wird. Geheiligt werde dein Name bedeutet nicht mehr mein Name, sondern dass die Leute in und durch mich hindurch Jesus sehen. In meine Taten, in meine Worten, in dem, was ich bin. Geheiligt werde dein Name ist auch Programm. Erst einmal geht es um Jesus. Wie beten wir so oft? Hallo Jesus, schön, es geht mir nicht so gut, ich habe das und das für ein Problem und auch ja, übrigens, mein Nachbar hat auch dieses Problem. Es wäre ganz toll, wenn du etwas tun würdest. Ja, und danke für das Essen. Amen. Zwar übertrieben, aber wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal sind unsere Gebeten so ähnlich. Sehr egozentrisch. Wir sind bei uns erst einmal. Gott, gib mir was. Aber das Vaterunser fängt damit an, geheiligt werde dein Name. Dein Name ist im Mittelpunkt von meinem Leben, von meinem Christsein, von meinem Alltag. Hilf mir, deinen Namen zu heiligen. Hilf mir, deinen Namen wirklich würdig zu repräsentieren in dieser Welt. Die Menschen damals im Alten Testament, als sie den Turmbau zu Babel gebaut haben, die wollten, zumindest wird es dort geschildert, einen Namen machen, die wollten ihren eigenen Namen, dass es heilig wird. Die wollten gegen Gott, die wollten ohne Gott sein. Und da natürlich haben sie gescheitert. Aber wenn wir Gottes Namen heiligen, dann kommen wir zur echten Geltung. Darum dein Name werde geheiligt, damit auch unser Name eines Tages auch zu Würde und Achtung kommt. Erst dein Name, Jesus, an vorderster Stelle, nicht mein Belang und nicht das, was ich will. Ein Ausleger sagte einmal, wir appellieren im Vater unser auf das Herz unseres Vaters und schlagen uns selbst an die Brust. Ein Zeichen dafür, dass man Schuld eingesteht und auch im Inneren Umkehr bittet. Wer also betet, geheiligt werde dein Name, der bekennt, wer er selbst ist, nämlich ein Mensch, der den Namen Gottes gerade nicht heiligt und der es dringend nötig hat, dass Gott auch in seinem Leben dafür sorgt, durch seinen guten Heiligen Geist, dass dieser Name geheiligt wird. Wenn wir das Vaterunser beten, dann schauen wir zugleich auch in einen Spiegel und sehen uns selbst. Geheiligt werde dein Name, da können Menschen nicht selbst das durchsetzen. Es ist eine echte Bitte. Gott soll möglich selbst handeln. Aber man kann nicht Gott um etwas bitten, wenn man nicht selbst bereit ist, Gott auch an sich selbst wirken zu lassen. Geheiligt werde dein Name bedeutet, Herr, gebrauche du mich auch, damit dein Name geheiligt wird. Herr, ändere mein Herz durch deinen Heiligen Geist, dass ich gnädig, dass ich barmherzig mit Menschen umgehe, mit anderen und auch mit mir. Entschuldigung. Herr, verändere du mein Herz, dass ich gnädig und barmherzig mit Menschen umgehe, mit anderen und mit mir, dass ich die Not von Menschen sehe und entdecke, da wo ich gefragt bin. Herr, zeige mir durch deinen Gnaden, durch deinen Geist den Platz, wo ich gefragt bin, um deine Liebe zu leben und weiterzugeben, damit anderen Menschen nach dir fragen. Gott ansehen, ihm bitten, Herr, heilige du deinen Namen, öffne du mir die Augen, wo ich bisher im Weg stand, vergib mir, schenk mir neu deine Gnade, gib mir ein neues Herz und bewege mich durch deinen Geist, sodass auch durch mich, diese Gesellschaft, diese ganze Stadt, in der du mich hineingestellt hast, menschenfreundlicher wird und Leute ins Fragen kommen nach dir. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Jesus hat immer wieder gepredigt, das Reich des Herrn ist nahe. Tut Buße, kehrt um. Glaubt an das Evangelium. Wenn wir jetzt hier beten, dein Reich komme, dann öffnen wir uns damit für diese Umkehr zu Jesus hin. Wir sagen nicht mehr mein Reich, mein Wille, sondern dein Reich soll kommen. Gottes Reich ist das, was sich durch uns ausbreitet. Gottes Reich ist das, was sein soll. Nicht unser Reich sollen wir aufbauen, nicht unseren Wohlstand weiter ausbreiten, sondern wenn wir das beten, bitten wir, Herr, dein Reich. Hilf mir, meinen Blick nicht mehr auf die weltlichen Probleme zu richten, sondern neu auf dein Reich, dein Kreuz, deine Pläne für diese mein Leben. Jesus sagt, da wo ich bin, da ist das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist schon da. Wenn wir also beten, dein Reich komme, dann bitten wir indirekt auch, dass Jesus wiederkommt. Dass dieses Welt, wie wir es kennen, zu Ende geht. Wir bitten um den Anfang eine neue, vollkommene Welt, die Jesus, die Gott schon heute begonnen hat. Denn wenn wir darum bitten, Jesus, trete ein in mein Leben, nimm mein Leben in Besitz und herrsche du, heißt es, dass da ein Herrschaftswechsel in mein Leben stattfindet. Und schon heute. Und das ist so dringend nötig. Dein Reich komme. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir im Spiegel immer wieder schauen, dann entdecken wir, wie viele Wünsche, wie viele Ziele, wie viele sogar Mächte uns beherrschen, uns treiben, wie viele verschiedene Anliegen wir haben, die uns hin und her so ziehen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir manchmal gar nicht in der Lage, mit diesem Druck umzugehen. Denn diesen Druck schiebt uns, zieht uns von dem Weg ab. Aber da beten wir, Herr, dein Reich komme in meinem Leben. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott will, dass wir zu Christus gehören. Gott will, dass wir seine Söhne und Töchter sind. Es ist Gottes Wille, dass er die Menschen durch Jesus Christus erlöst und dass jeder Mensch Anteil bekommt an diesem Heil. Es ist der Wille Gottes, dass wir seine Güte, seine Gnade, seine Liebe immer wieder neu erfahren und erleben. Dein Wille geschehe. Immer wieder füge ich dahin hinein, nicht mein Wille. Nicht das, was ich will, sondern was du willst. Seit Wochen ist immer wieder ein Bild bei mir vor Augen, wie viele Christen ihr Christsein praktizieren. Es ist wie in einem Flugzeug. Man hat einen Pilot und meistens auch einen Co-Pilot. Und der Co-Pilot ist sehr wichtig, aber nur dann, wenn der Pilot nicht mehr kann. Und ganz ehrlich, ich finde, die meisten Christen um mich herum sind so, als ob sie die Piloten noch wären und Jesus ist der Co-Pilot. Herr, ich mache alles, wie ich will, und wenn ich nicht mehr kann, dann darfst du einspringen. Ja, ganz ehrlich, was machen wir in unserem Leben? Ja, wo bitten wir Gott, wirklich denn da zu wirken? Vom Anfang an in dem Tag oder erst da, wo wir nicht mehr selbst können? Viele, viele Menschen erleben ihr Leben, als ob Jesus der Co-Pilot wäre. Für Notsituationen ist es gut, ihn zu haben, aber sonst bestimme ich selbst die Richtung. Aber eigentlich soll das genau umgekehrt sein. Eigentlich möchte Jesus da der Pilot sein. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben. Nicht, was ich will, nicht, wie ich das will, nicht, was ich mir vorstellen kann oder nicht, sondern dein Reich, dein Wille. Und das ist so schwierig wirklich zu praktizieren. So leicht gesagt, aber so schwierig in der Tat umzusetzen. In der Baptistengemeinde, in der ich jetzt hier bin, haben wir am Donnerstag, Freitag und Samstag ein Leiterschaftsseminar gehabt. Und an dem Freitagabend war ein sehr, sehr interessanter Vortrag über das Buch Esther. Das Buch Esther aus dem Alten Testament ist gefüllt von den ganzen Geschichten, die da läuft, wie Esther immer wieder so eine gewisse Wunsch hatte, nicht im Vordergrund zu treten, aber doch zum Schluss sagt, nicht mein Wille, sondern okay, Gottes Wille soll hier geschehen. Und es ging dabei um dieses ganz große Thema unserer Schattenmission. So unsere eigene Agenda durchzusetzen. Und der Autor John Ortberg, der sehr viele gute Bücher geschrieben hat, sprach davon, wie wir Menschen ständig dazu neigen, unser eigener Wille zu tun, statt Gottes Wille zu erleben. Und wie wir oft dabei versucht werden, das umzusetzen. Ein Beispiel. Jesus. Jesus hat alle Versuchungen erlebt, wie wir auch, aber ohne Sünde. Und bei Jesus, die Versuchung war ständig da in seinem Leben, die Welt ohne das Kreuz zu erlösen. In der Wüste. Er wurde versucht. Spring herunter, die Engel werden dich sowieso aufheben, denn du bist Gottes Sohn. Im Kreuz, vor dem Kreuz, im Garten Gethsemane. Herr, dieses ist zu viel. Wenn irgendwie möglich, lass diesen Becher an mich herübergehen. Ich will nicht ans Kreuz. Aber nicht mein Wille, sondern Herr, dein Wille soll geschehen. Die Versuchung war da, vom Kreuz abzusteigen. Zu sagen, nee, ich muss nicht sterben. Aber blieb gehorsam bis zum Tod. Viele von uns haben immer wieder so eine Schattenmission. Wir werden versucht, Dinge fromm zu machen, um uns selbst vielleicht im Vordergrund zu stellen. Aber Gott möchte uns gerade eben da helfen, neu auch an das Vaterunser uns zu orientieren. Dein Reich komme, nicht wie ich das will, sondern dein Wille soll geschehen. Ich habe darüber nachgedacht auch, wir waren in Kleingruppen nachher und haben über unsere eigene Schattenmission gesprochen. Wozu neigen wir zu tun? Vielleicht liege ich richtig, vielleicht liege ich vollkommen daneben, aber eine Sache kam bei mir im Kopf, ich neige dazu, etwas zu retten. Ich will irgendetwas irgendwie retten. Irgendein Problem will ich lösen. Irgendeine Gemeinde geht es nicht gut, ich will hinkommen, ich will retten, ich will helfen. Aber übrigens, das ist nicht mein Job. Das ist eigentlich Jesus, sein Job, nicht wahr? Gott kann mich gebrauchen, um sein Reich zu bauen, um Dinge zu ermöglichen, die sonst nicht wären. Aber es ist nicht mein Job, zu retten. Ich muss lernen, neu und immer wieder neu zu sagen, hey, nicht ich bin derjenige, der dir helfen kann, sondern schau neu zu Jesus hin. Und wir stehen immer wieder in dieser Versuchung. Mein Wille, mein Reich, nein. Dein Wille und dein Reich, Jesus, soll geschehen. Schwierig. Schwierig, Tag für Tag zu erleben. Vater, dein Wille zum Heil, dein Gnadenwillen, dein Wille zur Rettung, dein Wille zur Erlösung, der geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nicht wie ich das durchsetzen möchte, nicht wie ich das mir so vorstellen kann, sondern Herr, dein Wille geschehe. Und wenn wir neu das durchbeten, zumindest den ersten Teil von das Vaterunser, dann können wir wirklich sagen, Papi, Papa im Himmel, danke. Danke, dass wir Geschwister haben und nicht alleine sind auf diesem Planet. Es ist nicht nur eine Beziehung in diese Richtung, sondern eine Beziehung in diese Richtung. Unser Vater im Himmel, nicht mein Vater. Ja, dein Reich komme. Nicht meine Agenda soll sich durchsetzen, nicht mein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das, was du willst, so sein. Damit geheiligt werde dein Name. Damit dein Name geheiligt wird. Damit wir deinen Namen neu hoch erheben und nicht erlauben, dass es in Dreck gezogen wird. Wie wird der Name Jesus in den Dreck gezogen? Wie wird Gottes Name in den Dreck gezogen? Durch uns. Wir sind sein Bodenpersonal. Wir sind seine Botschafter auf diesem Planet. Die Menschen sind meistens nicht auf Gott sauer, sondern sind darauf sauer auf die Menschen, die sie enttäuscht haben. Wie oft habe ich gehört, Mensch, meine Mutter ist gestorben und da war ich endlich mal in der Kirche und der Pastor hat ihren Namen falsch ausgesprochen und daraufhin war ich auf die Kirche für immer sauer. Und Gott finde ich auch doof. Und ich denke auch, hallo? Also Gott ist nicht drin gewesen, das war ein Mensch. Aber immer wieder, ich fühlte mich total alleine, ich kam nicht klar, ich habe gebetet, kein Mensch kam. Wo waren wir? Wo waren Gottes Hände und Gottes Füße hier auf dieser Erde? Deshalb neu diese Sache vorher. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, hier auf Erden wie im Himmel. Und ich sage noch einmal, damit Gottes Name geheiligt wird. Geheiligt werde dein Name. Wir dürfen das erleben, dass wir den Namen Gottes ganz neu mit einem Respekt und einer Ehre begegnen, die wirklich es würdig ist. Aber in der Gewissheit, dass Gott nicht nur Richter und Schöpfer, sondern unser Papi ist, zu dem wir kommen dürfen mit allem, was uns bewegt. Amen.